Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hier ist eine neue Ausgabe von einer Halbzeit mit. Es ist die zweite nach der Sommerpause, so ehrlich muss man sein. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Die Karte ist bunt gemischt. Sie hat wirklich ein Potpourri zu bieten, wie es noch nie da gewesen ist, möchte ich fast sagen. Wir fangen an beim Supercup, reden über Robert Lewandowski natürlich, der den Supercup für die Bayern entschieden hat. Wir reden über Haaland und seine tollkühne Crew, die hinter getönten Scheiben quasi das Spiel verfolgt hat. Und wir reden über das kommende Aufgebot von Hansi Flick als Nationaltrainer. Wen kann er holen, wen soll er holen, wen muss er holen? Und natürlich darf der Scheich auch nicht zu kurz kommen.
Ja, und wenn ich eins noch sagen darf, auch über die Jungs aus Cannstatt.
Wir sind die Jungs aus Cannstatt.
Nein, auf geht's, Jungs aus Cannstatt. Viel Spaß, besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Hallo, servus, grüezi miteinander. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Ich sitze im wunderschönen Altkalka und es regnet und ich mache einen Podcast. Er ist eine Halbzeit mit. Am anderen Ende der Leitung ist da eine altbekannte Stimme. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo man sie nicht hört. Wolf. Gott.
Ja, das ist
servus.
Eine gute und eine schlechte Nachricht. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich sitze in München und es ist kurz davor aufzureisen.
Es reißt auf bei dir.
Es wird aufreißen. Es wird aufreißen, es wird ein wunderschöner Schmetterling entstehen.
Ich habe fast schon Depressionen hier aufgrund der Wetterlage. Es ist wirklich der schlimmste Sommer. Ich habe gestern Abend überlegt, den Kamin anzumachen Mitte August.
Ja, ich war beim Supercup in Dortmund. Wir haben wirklich gesagt, wo sind die Winterjacken, wenn man sie braucht?
Ich wollte sagen, ich habe dich gesehen und ich habe deine, du hast so ein lässiges Blouson, ähnlich wie Nagelsmann eigentlich.
So ein ganz leichtes Jüppchen. Ich habe mich im August für ein ganz leichtes Jüppchen entschieden. Es war natürlich falsch. Ich hätte drauf kommen können. Also 14 Grad und Regen bedeutet gefühlt Minustemperatur. Insbesondere dann, wenn du ein T-Shirt und ein Jüppchen, ein Sommerjüppchen drüber hast.
Es war wirklich ein leichtes Sommerjüppchen. Der Trainer des FC Bayern hat es dir nachgeahmt oder du ihm, wie auch immer. Aber das Spiel hat es warm gemacht und die Rückkehr der Fans.
Ja, das Spiel war gut. Ich war jetzt zweimal in Dortmund, Samstag beim Topspiel, Dienstag beim Supercup. Samstag fand ich, habe ich sogar noch ein bisschen stärker empfunden. A, weil die Borussia natürlich gewonnen hat und B, weil es auch ein typisches Heimspiel war. Supercup war ja neutraler Boden. Es ist zufällig.
War eigentlich Auswärtsspiel, ne?
Es ist zufällig Dortmund geworden, ja. Genau. Aber das, nichtsdestotrotz, Stimmung toll, friedlich, positiv, das muss man ja auch mal sagen. Also es macht Spaß, es macht wirklich Spaß.
Die Leute
Spaß.
Haben Bock, ne? Das merkst du, die Leute haben Bock. Das siehst du auch bei jedem, der dann irgendwie eingeblendet wird oder mit dem man spricht. Ich finde es super. Es ist trotzdem nach wie vor, finde ich, so ein bisschen, ich weiß, ich will jetzt auch nicht schon wieder meckern.
Ja, mecker ruhig.
Aber man fragt sich trotzdem, ne? Da fahren dann Leute da zusammen irgendwie mit dem Auto oder mit der Bahn hin und müssen dann im Stadion trinken zusammen irgendwie ein Bier und schlafen über Nacht möglicherweise zusammen, aber müssen dann im Stadion
getrennt voneinander sitzen. Ja.
Also richtig, die Logik erschließt sich mir da nach wie vor nicht.
Ja, das haben wir schon in ganz vielen Folgen besprochen, dass man darf das nicht zu sehr hinterfragen, weil man stößt einfach nur auf Widersprüche. Also ich mache es mir leicht in dem Zusammenhang und sehe und höre 25.000, die eine tolle fußballtypische Atmosphäre schaffen. Und das reicht mir nach anderthalb Jahren Stille reicht mir das erstmal, ehrlich gesagt.
Das Problem mit seinen Vereinen reicht es nicht, ne?
Das, ja, ja, das ist klar. Das ist klar. Ich hab auch gelesen, oder weiß gar nicht, ob es irgendwo stand. Ich habe es zumindest gehört, dass die Vereine gewisse Probleme haben, ihre Karten loszuwerden. Also, dass es jetzt nicht so ist, dass die 25.000 auf eine Rutsche weggehen.
Ja, weil viele, ja klar, weil viele natürlich noch...
Also es gibt tatsächlich noch ein paar, die einfach Vorbehalte haben. Ja. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, was sich ändern würde, wenn man sagen würde, man macht alles wieder auf. Also
Viele probieren es aber auch viele einfach nicht, ne? Also ich glaube schon, dass du die Hütte voll kriegen würdest.
Es gibt ganz viele Wahrheiten bei der Geschichte. Also vielleicht schafft man es ja in nächster Zeit, dem Ganzen eine gewisse Logik unterzujubeln.
Ja, und du guckst halt wieder irgendwo, schaltest irgendwie ein Premier League, ne? Habe ich Ausschnitte gesehen, 5-1 oder 6-1, die sie gewonnen haben, da waren 70.000 da, glaube ich. Ja. Gut, das hatten wir während der Euro auch schon und du hast ja recht, es bringt auch nichts. Wir werden es nicht ändern. Nee. Auch nicht selbst mit unserer starken Community im Rücken.
Ja, wir können ganz viel fordern. Wir können jetzt fordern und fordern und fordern und fordern und werden irgendwann feststellen, dass das, was in Afghanistan passiert, gerade alles toppt und dass man vielleicht den Fokus legen sollte und dass es jetzt nicht von der allergrößten Relevanz ist, ob jetzt hier 25.000 im Stadion sind oder 20 oder 40.
Da hast du absolut recht. Und ich glaube, an der Stelle sollten wir dann tatsächlich auch die Gelegenheit noch einmal nutzen, auf ebenso ein trauriges Ereignis der letzten Woche zurückzublicken, nämlich den Tod eines der größten, wenn nicht dem größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Gerd Müller ist am Sonntag verstorben.
Ja.
Ich glaube, da gibt's keine zwei Meinungen, dass das nicht nur einer der größten Fußballer, sondern auch ein ganz wunderbarer Mensch war, der immer so geblieben ist, wie er war, bodenständig, menschlich, der jedem nur das Beste gegönnt hat, der das Rampenlicht nicht genutzt hat oder gebraucht hat, wie heute leider viele. Und ich glaube, wir sind uns da auch einig, so einen wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Weder auf dem Platz noch daneben, ne?
Ja, das ist immer schwer, weil du es einfach nicht weißt. Aber das, was Gerd Müller für den deutschen Fußball geleistet hat und das, was Gerd Müller für die Bayern geleistet hat, das wird es sicher so nicht mehr geben. Dass ein Spieler so viel Einfluss genommen hat auf die Entwicklung eines Vereins und auf die Entwicklung einer Fußballnation, das ist außergewöhnlich. Ich hatte das große Glück, noch ein paar Begegnungen mit ihm zu haben, weil er Delegationsmitglied war bei den Bayern in verschiedenen Funktionen auf internationalen Reisen. Ein so zuvorkommender Mensch, wo man eigentlich in Ehrfurcht erstarrt, wenn plötzlich der Bomber vor einem steht und einem die Hand gibt. Das war schon groß und die Art und Weise, wie er mit mir als jungen Reporter umgegangen ist, war außergewöhnlich, ohne jede Form der Attitüde. Das war schon toll.
Also das ist so das, glaube ich, ne?
Eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe ihn das letzte Mal wirklich gesehen. Das war, glaube ich, auch sein letzter öffentlicher Auftritt beim Sportbild Award, Fisch Auktionshalle, ich erinnere es ja nicht mehr.
Da waren wir zusammen.
2013 oder so.
2013. Da hat er einen Preis gekriegt fürs Lebenswerk, ne?
Genau, wo Franz Beckenbauer eine beeindruckende Rede gehalten hat und sich so die ersten Anzeichen der Krankheit schon abzeichneten und der Franz das in einer Nonchalance überspielt hat. Da läuft es mir jetzt noch eiskalt in den Rücken runter, wenn ich nur dran denke.
Ja, hast du absolut recht.
Und der Franz hat den Hampelmann gemacht und hat eine Zote nach der anderen gerissen. und Gerd Müller war, stand auf der Bühne, grinste und es war wirklich beeindruckend. Es war wirklich beeindruckend.
Hast du so einen Gerd Müller-Moment? Also ich meine jetzt gar nicht, du hast ja gerade schon erzählt, wie du von euren Treffen, aber ich meine jetzt so den man so vom Fernseher hat, so gibt's ein Tor oder gibt's irgendein Erlebnis, ein Spiel, wo du sagst, das wäre nicht so, er hat also so viele Tore geschossen.
Ja, Gerd Müllers Zeit waren ja so die End-60er, vor allen Dingen die 70er, das lief dann in den 80ern aus, also es lief eigentlich aus, bevor ich angefangen habe, Fußball zu gucken, aber als ich angefangen habe, Fußball zu gucken, war klar, dass sich jeder Mittelstürmer von einigermaßen Klasse sich am langen Ende letzten Endes mit Gerd Müller messen lassen muss. Und dadurch hatte der eine ja, das war wie so eine Art Bildnis. Ja, es war so die Ikone für alle Mittelstürmer. Also alle waren gut, manche waren sehr gut, manche waren Weltklasse und über allen stand Gerd Müller.
Ja. Also quasi nochmal eine eigene Kategorie über der Weltklasse.
Ganz,
oder über
der Super. Ja. Ganz genau. Und als ich dann eben angefangen habe, in den Job zu gehen, war ja im Trainerstab, war dann im Nachwuchsbereich irgendwie mit eingebunden und war häufig Delegationsmitglied bei Auslandsreisen und als solcher quasi omnipräsent, weil jeder von ihm irgendwas wollte und er wollte eigentlich gar nichts, ne? Er war froh, da wo er war und hat sich dann am wohlsten gefühlt, wenn über Fußball gesprochen wurde.
Ich finde, ich habe jetzt so viel gelesen und es ist ja dann oft so, manchmal geht es einem ja auch auf den Keks, ne? Jeder schickt jetzt nochmal ein Selfie, mit Gerd Müller, hier habe ich ihn getroffen und so. Das finde ich auch ehrlicherweise ein bisschen pervers manchmal. Aber es gab halt wirklich wunderschöne Stücke, die ich fast alle verschlungen habe in diesen Tagen. Und den schönsten Satz von allen, die ich gelesen habe, den hat wieder mal Hermann Gerland gesagt über Gerd Müller, der gesagt hat, das war als Stürmer der Beste, den es je gab, aber als Mensch war er eigentlich noch besser.
Ja.
Und da ist eigentlich so, wenn das ein Kumpel über dich sagt, dann hast du, glaube ich, vieles richtig gemacht so im Leben. Ne? Ja. Also das kann man Haken hintermachen. Jetzt können wir ich bin ja der Meister der Überleitung, wie du weißt, geworden im Laufe dieses Podcasts. Jetzt können wir die Überleitung machen zum Spiel am Dienstag, der Mensch, der eben den Rekord letztes Jahr dann tatsächlich, diesen unfassbaren Rekord tatsächlich gebrochen hat, dann auch wieder gezeigt hat, es wurde eigentlich nur noch über Erling Haaland gesprochen, aber es gibt auch da aktuell noch einen, der vielleicht noch einen Ticken besser ist.
Ja, hat er wieder gezeigt und ich denke, dass er auch dann in diesen unmittelbaren Duellen wie angestachelt ist, um es dann nochmal besonders zu zeigen. Also ich zeig's euch auf Strecke und ich zeig's euch dann besonders nochmal, wenn ich so einen Hochkaräter auf der anderen Seite, wenn ihr versucht, das Spiel zum Stürmerduell zu machen, dann zeige ich es euch nochmal besonders, weil genau so war es ja in der vergangenen Saison im Bundesliga-Vergleich auch. Haaland traf zweimal, Lewandowski traf dreimal.
Ja. Genau. Ja. Genau, also, Haaland traf dreimal, Lewandowski traf viermal. Ja. Der Typ ist einfach eine Maschine und
ist der Beste. Und wir haben ja über diesen Vergleich schon häufig gesprochen. Man tut Erling Haaland noch keinen Gefallen mit diesem Vergleich. Es ist ein Spieler, der an der Weltklasse kratzt, vielleicht auch schon Weltklasse ist. Aber Lewandowski hat es über Jahre, über ein Jahrzehnt jetzt mittlerweile, dieses Level. Und hat sich
immer... steht Haaland noch bevor, ne?
Genau.
Der ist halt einfach 12 Jahre jünger.
Ganz genau. Und er hat sich stetig nochmal verbessert. Und er hat sich, und das ist ja auch das Signal an alle jungen Stürmer, also er war mit großem Talent gesegnet, hat großes Talent gezeigt, in Dortmund schon, ist dann zu den Bayern gewechselt, hat das Level gehalten. Aber Weltfußballer ist er geworden durch nochmal einen besonderen, wie sagt man, Arbeitsethos. Durch besondere Hingabe. Also dadurch, dass er die extra Meile gegangen ist im Training und in der Vorbereitung, hat er diesen letzten Schritt zum Weltfußballer eben auch noch gemacht.
Und die Mannschaft, ne?
Mannschaft profitiert.
Ja.
Also,
ja, ich meine beides, ne?
Ja, wenn du Lewandowski vorne hast, verrutscht halt nichts. Also selten.
Ja, er braucht halt auch nicht viel, ne? Also ein Haaland ist ja dann doch ein anderer Stürmer und Spielertyp, finde ich, als das hast du am Dienstag auch wieder gesehen. Deshalb macht ein Vergleich da auch wenig Sinn, unabhängig von diesen
Der ist halt Anfang 20 und er ist genau. Der hat 3-4 Aktionen, da steht im Süle. Süle hat's gut gemacht, fand ich. Upamecano hat's auch sehr gut gemacht. Die attackieren den bei der Ballannahme. Da hat er nach 10 Minuten winkt er das erste Mal ab.
Ja.
Und dann, und um mich rum sagen die Leute, ja, warum winken der jetzt ab? Ja, weil er 20 ist. Ich meine, er ist gepisst. Er ist einfach gepisst jetzt.
Genau, der ist gepisst. Und das hast du diese beiden Szenen, du wirst sie ja gesehen haben. Also die beiden Szenen für mich waren, nach dem ersten Tor für Bayern, kam ein Schwenk bei euch zur Mittellinie. Wie Haaland geflucht hat, hat so in Rasen getreten, absolut, oder in Luft getreten, 3, 4, 5 Mal, glaube ich. Und ich meine, es war ein Tor, ein Gegentor gegen Bayern beim Supercup. Es hat den so aufgeregt, es hat den so gepisst, und dann diese Szene noch krasser fast mit dieses, nach dem 2-1, ne, wo er die Fans nochmal anstachelt und mit den Armen rudert, dass sie ihm fast wegfliegen. Habe mich nur an meine Tochter erinnert, die rudert auch so ähnlich mit den Armen. Und daneben steht Goretzka.
Ja, Goretzka, der grinst.
Und grinst sich wirklich an den Bart. Was ist mit dem los? Ja.
Es ist maximaler
Ehrgeiz.
Ja, absolut, maximaler Ehrgeiz. Und dann muss es ihm gelingen, und das ist dann der nächste und vielleicht alles entscheidende Schritt. Dann muss es ihm gelingen, diese Energie und diesen Hass, diesen Ärger, den er in sich verspürt, dann in die Energie umzuwandeln, die ihn in so einem Spiel dann noch 1, 2 Tore schießen lässt.
Genau. Und das sagte ja aber jeder, der mit ihm gearbeitet hat, oder der mit ihm zusammen gespielt hat oder spielt, sagt er, so ist er ja auch in jedem Training. Das kann man sich ja auch vorstellen. Weil der Typ hat wirklich einen Ball im Kopf. Also nichts anderes. Und ich glaube, deshalb bin ich mir bei dem auch 1000-mal sicherer als bei allen anderen, über die wir hier auch schon gesprochen haben, dass es bei dem wird der Weg dahin gehen. Also nach ganz noch einen Schritt weiter.
Und deshalb sage ich dir, wenn ich der Scheich wäre, ne?
Und würde, welcher jetzt?
Der Arme Scheich? Oder der Reiche? Also ich würde über nahezu unendliche Ressourcen verfügen, wirtschaftlicher Art. Und ich bräuchte einen Mittelstürmer. Ich würde Haaland holen, weil ich wüsste, das ist auf 10 Jahre ist das einer der, wenn nicht der beste Stürmer der Welt.
Ja, sehe ich ihn nicht.
Es ist jetzt noch, der steht jetzt noch 1, 2 Jahre im Schatten von Lewandowski, und irgendwann macht er den Schritt, weil dafür ist er einfach zu ehrgeizig und weiß auch, dass er dafür was tun muss. Wir haben unsere Kommentatoren Einheit stehen in Dortmund direkt vor der Loge, wo die ganze Haaland-Bande saß. Ja, und die im Prinzip nichts anderes machen, als 90 Minuten auf Haaland zu gucken, also auf ihren Erling zu gucken. Ja, und jede Bewegung quasi kommentieren und vor respektive nach exerzieren. Also da siehst du, da ist eine solche Wucht auch innerhalb der Familie. Er wird dahin kommen. Und wenn du sagst, ich will in den nächsten 10 Jahren Ruhe haben auf der Position, muss eigentlich Haaland für dich der heißeste Scheiß sein.
Da bin ich bei dir. Also klar, du kannst jetzt sagen, Mbappé ist im Prinzip im gleichen Alter, gleicher, genauso schnell, genauso, vielleicht sogar noch einen Tick weiter jetzt, weil er schon ein bisschen mehr, ich meine, der ist schon Weltmeister, ne? Der hat schon, spielt schon bei PSG und so weiter.
Ja.
Aber da tut sich nicht viel. Also und bei Haaland, glaube ich, da ist noch mehr Luft nach oben, so
habe ich das Gefühl. der ist dann auch nicht hundertprozentig einverstanden, wenn er jetzt auf einmal der Messi geholt wird, weil das ihm so ein bisschen,
das ist
dann
doch schon ein Diefchen,
ihm so ein bisschen Sonne wegnimmt, und und der Haaland, glaube ich, würde sich freuen, wenn nur Messi um ihn rumspielen würde, da wüsste er, jetzt mache ich 78 Tore in der Saison. Und oben sein Vater Alf Inge kriegt die Tönigzucht. Der wird, die eskalieren komplett im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Wie viel sitzen denn da? So 8 bis 12?
Ich würde sagen, es waren mal mindestens 7. Ja. Das war echt sensationell. Und dann hat der da unten gegen das Ding getreten. Weißt du, das ist da so ein kleiner Balkon. Und hat Alf Inge gegen das Ding getreten. Du Wahnsinn.
Das ist der Unterschied. Da hast du, ich glaube wirklich, das hat ja auch, wenn man sich mit der Vita ein bisschen beschäftigt hat und eben mit verschiedenen Protagonisten schon geredet, du kriegst ja relativ schnell ein Gefühl, ne? Ist das Show? Ist das gewachsen? Ist das authentisch?
Ja.
Und bei Haaland ist das, glaube ich, wirklich alles zu 100% authentisch. Und es ist die ganze Familie, das ganze Umfeld, der ganze Clan, der da hinten dran hängt, die wollen nach ganz oben und ohne dass es jetzt aber mit der, ich meine, der Wechsel nach Dortmund war ja auch clever, muss man ja sagen. Also
es, total, total. Ne? Ja, absolut.
Und auch gut, dass er jetzt dieses Jahr noch bleibt, glaube ich. Und ja, nächstes Jahr wird er den Schritt machen, so oder so. Also da braucht man, glaube ich, auch nicht groß drum rumreden. Da ist jetzt schön, dass Marco Rose davon träumt, dass er vielleicht auch noch ein Jahr bleibt. Sehe ich nicht. Also dafür ist er, der muss beten, dass jetzt bald noch 10, 11, 12 Tage rum sind und dann das Transferfenster die Jalousien runter macht.
Ja, City hat mit Grealish einfach sehr früh gezogen.
Ja.
Das ist in der Causa Messi, fliegt sie ihnen um die Ohren, und in der Causa Haaland auch. Also natürlich würde der Scheich immer noch irgendwelche Gold-Dukaten finden.
Irgendwo hat er noch einen Koffer stehen.
Die er, sagen wir mal, so ausbalanciert, dass es sich noch innerhalb des Financial Fair Plays bewegt. Ja. Aber die haben halt mit knapp 120 für Jack Grealish, haben die halt sehr früh sehr hoch, also sehr viel ausgegeben.
Ja, definitiv.
Das heißt, also jetzt nochmal 150 für Haaland, dann glaube ich, fliegt dem Gianni Infantino, Gianni Infantino die Rembrandt-Büste von der Wand. Also dann sagt er, jetzt ist auch Schluss. Also jetzt ist auch Schluss.
Also ich glaube, der einzige Club, der tatsächlich noch könnte, auch da muss man sagen, warum auch immer, aber wäre Real Madrid. Ja, glaube ich, die haben sich aber, glaube ich, schon so ein bisschen auf Mbappé fokussiert.
Ja, auf Mbappé fokussiert und natürlich mit Benzema einen, der total funktioniert, auf einem ähnlichen Level.
Ja, genau, ein paar Jährchen älter einfach.
Aber bei Manchester City, weißt du, die baggern an Harry Kane, als gäbe es keinen Morgen, weil die halt wirklich einen wuchtigen Mittelstürmer brauchen.
Ja,
und ja, genau. Klar, Kane machst du nichts verkehrt. Aber wenn du Ruhe haben willst, dann Haaland.
Aber wo man ja, das finde ich bei Kane immer so beeindruckend, da denkt man ja gefühlt, denkt man, der ist, was würdest du sagen, der ist irgendwie 32, 33, oder? Also vom,
ja,
was man gefühlt, meine ich.
Ja.
Der ist, glaube ich, 28 geworden, meine ich jetzt gerade oder so. Aber der spielt auch schon gefühlt 10 Jahre auf Top-Niveau, hat halt noch nie was gewonnen.
Ja. Ne?
Deshalb müsste er halt irgendwann mal den Schritt machen.
Ja.
Und da kommt natürlich wieder nur der Scheich in Frage.
Natürlich.
Zu dem wir gleich auch noch kommen, weil natürlich, wir haben ja letzte Woche.
Also Barcelona kommt schon mal nicht in Frage. Das hat mir gut gefallen. Der Piquet verzichtet auf Teile seines Gehaltes. Bedeutet, jetzt können sie Depay und wen noch? Und noch ein. Und Garcia können sie jetzt auch aufnehmen. Das ist ja abnormal. Der verzichtet auf Gehalt.
Ja, mehrere, ne?
Nicht wenig. Und Barcelona kann plötzlich Depay, den sie schon verpflichtet haben, auch in den Spielerkader mit aufnehmen.
Also genau.
Kriegt jetzt auf einmal eine Startnummer vom Verband. Ja, jetzt können wir es natürlich machen, ja.
Ja, und jetzt wollen sie Coutinho noch holen, ne? Tauschen, meine ich.
Ja.
Sorry.
Ja.
Aber wir waren beim Supercup, Wolf.
Ja.
Dir war kalt, den Haaland war warm.
Mir war nicht
Lewandowski, also Lewandowski kalt hat getroffen.
Ja, für alle Skandinavier war kurze Hosenwetter, so ehrlich muss man sein. Ich war überrascht, wie kühl es ist, aber ich meine, klar, machst das Jüppchen zu Juppe. Und das Spiel war gut.
Was glaubst du, was ist, also ich habe es auch kommentiert und habe gesagt, es war jetzt wieder so ein Zeichen, meiner Meinung nach, Bayern, du hast gesehen, was da möglich ist. Die sind ja noch längst nicht bei 100%, greift noch nicht jedes Rädchen ins andere, aber dieser Titel war natürlich, auch wenn es nur ein Titelchen ist oder war, für Nagelsmann auch extrem wichtig. Ich fand in den Interviews danach, hast du das so brutal gemerkt bei ihm. Das ist selbst, wir haben ja in der vergangenen
Folge wenn ich mal kurz abgrätschen darf, ja. Also Titelchen ist es nur für den Verlierer, für den Gewinner ist es ein ausgewachsener Pokal und
ja,
das finde ich, hast du auch gesehen, also die wissen es alle einzusortieren, aber ich meine, die feiern die deutsche Meisterschaft nicht anders. Also,
ja, also das war natürlich jetzt aber auch, weil Fans wieder dabei waren und
ja,
so.
Ja, 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 gut, ja, ja, klar. Aber ich für Nagelsmann war es der erste Titel im deutschen Profifußball.
Ja, das meine ich. Für ihn war es extrem wichtig. Ja, ja, das hast du gesehen. Das hast du ihm auch angemerkt. Und er hat ja auch, das finde ich ja echt mega bei ihm, dass er danach bin mal gespannt, ob er so bleibt. Er trägt ja wirklich sein Herz auch immer auf der Zunge, ne? Und hat sich dann gleich auch noch irgendwie immer einen Spruch parat da mit seinen Hasenzähnen, Hamsterzähnen, und er will jetzt auch der Titelhamster werden und so. Aber es ist ja gut und es ist ja authentisch, wenn er da sagt, pass auf, das war auch wichtig für mich. Der Titel gehört mir eigentlich nicht, weil der gehört eigentlich Hansi Flick und der Mannschaft der letzten Saison. Auch aller Ehren wert, dass er das in so einer Situation sagt. Aber für mich war er wichtig, sagt er auch. Ja. Und der eiert da nicht rum. Ich finde, du hast schon genug Trainer erlebt, die dann sagen würden, ja, nee, sie haben nur von euch, wurde das hochgejatzt und mir ist es ein. Nein, er sagt, er war für mich wichtig. Ja. Weil es auch so ist.
Ist doch so. Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, der ist 34, hat jetzt kein einziges Spiel gewonnen in der Vorbereitung. Er hat in Gladbach anständige 60 Minuten, Anfangsphase nix, Schlussphase Wadenkrampf, so, kollektiver Wadenkrampf, bisschen Glück gehabt mit den Elbern, oder ziemliches Glück gehabt mit den Elbern, so, ja, und dann merkst du doch als Bayern-Trainer, es ist Druck. Es ist halt nicht Hoffenheim und es ist nicht Leipzig, sondern es kommen die Ersten, die sagen, gibt's doch gar nicht. Wie wollen wir denn da jetzt verbleiben?
Für den war das nicht der Trainer, mit dem wir 25 Millionen bezahlt haben? Ja,
ganz genau. Es geht bei den Bayern nie um nichts.
Ja.
In jedem Spiel geht's um was. Und es war wichtig für Süle und es war wichtig für Upamecano und es war wichtig für Lewandowski. Und es war ein direktes Duell gegen zu Recht hochgelobte Dortmunder. Und da muss man ein bisschen was zurechtrücken.
Aber bei Dortmund hast du natürlich auch gesehen, finde ich, wieder, wo es noch krank. Ne? Also nichts gegen den geschätzten Kollegen Felix Paslak. Aber der war natürlich heillos überfordert da auf seiner rechten Abwehrseite. Und ja, du hast wieder mal gesehen, dass dann der BVB dann doch sehr, sehr abhängig von zwei, drei Figuren ist.
Finde ich nicht.
Doch, finde ich schon.
Du hast einfach gesehen, dass hinten nicht die A-Formation spielt. Ich sag jetzt nicht, dass es mit Meunier oder mit Morey besser gegangen wäre. Man kann sie jetzt, oder mit Hummels oder mit Can oder mit Zagadou, aber du hast gesehen, die personelle Not ist am auffälligsten in der Defensive. Das hat gegen Frankfurt hervorragend funktioniert, auch wenn sie da zwei Gegentore kassiert haben. Das gehört ja zur Wahrheit schon auch mit dazu. Gegen diese, Powerhäuser auf ihren jeweiligen Positionen, Coman und Gnabry und Müller und Goretzka und Lewandowski, da brauchst du Top-Level. Das ist so. Sonst, also du kannst dir dann mal über ein paar Wochen hinweg helfen, aber in so einem Spiel, das dann noch ein Finale ist, wo es einen Pokal gibt, da brauchst du Top-Formation, weil der Gegner einfach mit allem ankommt. Bist du noch da oder bist du jetzt weg?
Ich habe dich jetzt bewusst mal ausreden lassen. Kommt ja nicht so oft vor, dass wir uns ausreden lassen.
Ja.
Also meiner Meinung nach ist es halt nicht so, wie Lothar gesagt hat, dass der BVB-Kader in der Breite besser ist als der Bayern-Kader. Und das hat sich wieder mal gezeigt. Können wir uns vielleicht darauf einigen. Was ich spannend fand oder spannend finde, ist, es war ja Hansi Flick, haben wir letzte Woche schon vorab enthüllt, dass er deinen Weg geht. Also er war am Freitag in Gladbach, war am Samstag in Dortmund, war am Dienstag in Dortmund.
Ja.
Die hatten eine Trainertagung, stimmt eigentlich gar nicht. Also Flick hat sich mit seinem Staff getroffen, mit seinen Co-Trainern und die nächsten Länderspiele besprochen. Sicherlich natürlich auch über das Aufgebot, was am nächsten Donnerstag bekannt gegeben wird. Bei Jogi Löw war es ja zuletzt so, da konntest du, sag mal, 90% wusstest du vorher. Dann hast du noch zweimal gewürfelt. Bei Flick wird es jetzt natürlich gerade beim ersten Mal sehr, sehr spannend werden.
Ja.
Ich glaube, Marco Reus hat er schon bei seiner Vorstellung erwähnt, aber der hat jetzt in den ersten beiden Spielen gezeigt, dass es ihm zumindest gut getan hat, auf diese EM zu verzichten. Ne? Also ja. Der ist gut drauf,
ja. Kann man so sagen. Sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Also ich bin auch grundsätzlich bei Flick. Also ich halte ihn für einen der besten Offensivspieler dieses Landes. Also immer noch.
Absolut. Also ich finde, gab es nie Zweifel dran. Ja. Seine Verletzungsanfälligkeit ist halt nach wie vor, zieht sich halt durch die ganze Karriere. Ja. Das heißt, da muss er halt ein bisschen Glück haben, dass er dann vielleicht mal, wenn es in ein Turnier geht, auch so gut drauf ist. Ja. Dann kann er dir sicherlich weiterhelfen. Das gleiche gilt für Gündogan, der jetzt haben wir gestern Abend noch rausgegeben, der weitermacht, was ich auch gut finde, was für Flick, glaube ich, auch enorm wichtig ist, wenn dir schon ein Kroos abhanden kommt, sage ich mal. Ja. Wenn Gündogan jetzt auch noch weggebrochen wäre, wäre schon viel in der Zentrale. Also nicht, dass du nicht andere noch hättest, haben wir auch schon zigmal diskutiert, aber also Gündogan finde ich schon gut. Und ich finde es auch spannend, Gündogan ohne Kroos zu sehen.
Ja, ja, absolut. Ja. Absolut. Also Gündogan, Goretzka.
Ja, oder, ja, genau. Gündogan, Kimmich, wie auch immer. Ne?
Gündogan, Kimmich, also Kimmich, Gündogan, Goretzka, das ist schon vielversprechend.
Ja, Musiala noch in der Hinterhand so. Ne?
Ja.
Schon okay. Was glaubst du?
Schon okay, das ist ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also finde ich eigentlich mehr als schon okay.
Ja. Das meinte ich mit dem Augenzwinkern.
Ja.
Sané wird es schwer haben. Sané wird es schwer haben, glaube ich auch. Aber den wird er natürlich jetzt, was er nicht machen wird, ist ihn jetzt nicht zu nominieren, weil er weiß, glaube ich, das wäre zu hart, glaube ich. Oder meinst du, traust du ihm es zu, dass er ihn zu Hause lässt?
Absolut.
Das wäre spannend.
Absolut.
Das wäre natürlich ein sogenannter Fingerzeig.
Ne, gar kein Fingerzeig. Das wäre das. Nein, das wäre das unterfüttert, was an den ersten Spieltagen. Also wir können ja jetzt erster Spieltag und Pokal können wir ja mit einpreisen. Aber
gut, bei Bayern noch nicht, ne?
Ja.
Also im Pokal. Ja. Aber
also machst du den Supercup.
Ja, ja.
Also dann musst du sagen, gibt's auf der Position einfach bessere. Also dann eher Gnabry und Musiala und Müller logischerweise und Reus. So. Ja.
Und dann wird er, glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher, wird er ein, zwei, kannst jetzt Überraschungen nennen, aber ein, zwei, die noch nicht dabei waren, glaube ich, nominieren. Also der Kollege Adeyemi von Salzburg ist, glaube ich, einer, auf den deutet sich an, auf den er definitiv steht. Er hat jetzt, glaube ich, ihn auch, Hermann Gerland war jetzt ein paar Mal da. Der knipst gerade alles in Grund und Boden da in Österreich. Ich kann ihn immer noch nicht aussprechen. Mecher heißt der, Mecher?
Ja.
Mecher.
Mecher.
Ja. Genau, ist sicherlich ein Kandidat. Wahrscheinlich beide wäre wiederum zu viel. Ich bin gespannt. Adeyemi, glaube ich, wäre einer, auf den ich jetzt hier tippen würde, wetten würde, zu weit gehen. aber bei Wetten, Wolf, haben wir ja noch was offen, ne?
Wir haben was offen. Da sprechen wir gleich drüber. Wir machen jetzt einmal schnell Werbung.
Wir geben ab in die Werbung. Der Bundesliga-Auftakt war wirklich verheißungsvoll mit dem VfB Stuttgart als ersten Tabellenführer. Und mit dem geht's auch gleich weiter am kommenden Wochenende, nämlich am Freitag beim Topspiel in Leipzig bei RB, beim Vizemeister der vergangenen Saison, Anpfiff 20.30 Uhr. Am Sonntag dann die Topspiele Hoffenheim gegen Union um 15.30 Uhr und der FC Bayern, der Rekordmeister, gegen den 1. FC Köln ab 17.30 Uhr. Natürlich all diese Spiele bei DAZN, denn DAZN zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz der UEFA Champions League. Dazu zahlreiche weitere europäische Top-Ligen und Pokalwettbewerbe wie die Ligue 1 aus Frankreich, demnächst auch mit Lionel Messi, der FA Cup, der Carabao Cup aus England oder die La Liga und die Copa del Rey aus Spanien. Das sind insgesamt 8000 Live-Sport-Events, die DAZN in diesem Jahr überträgt. Das ist ein echtes Brett, muss man sagen. Und das Schöne ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es gibt keine Tricks und Knebelverträge. Man hat es selbst in der Hand, wie lange man dabei bleiben will, kann jeden Monat mit wenigen Klicks, also ganz einfach, online pausieren oder auch kündigen. Wenn ihr euch jetzt noch einen Gratis-Monat sichern wollt, schlagt zu, bis Ende September gibt es dazu die Chance auf DAZN.com. Ebenfalls cool, neben dem großen Live-Angebot gibt es die Spiele wie gewohnt auch im Abruf, im Relive oder als Highlight. Also man kann jederzeit, wann und wie man will schauen, auch wenn man spät nach Hause kommt, wie wir so oft als Sportreporter. DAZN bietet insgesamt über 8000 Live-Sportübertragungen pro Jahr in HD-Qualität und zeigt damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat. Das ist ein echtes Brett. Das Schöne ist, DAZN läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten und bis Ende September habt ihr, wie gesagt, die Chance auf einen gratis Monat. Sichert ihn euch unter DAZN.com. Ich kann nur sagen, besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht. Werbung Ende.
Da sind also, wir schon wieder. Wir haben gesprochen über den Wetteinsatz. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir haben eine Tabelle getippt, ne?
Ja, sehr, und sehr ausführlich, ja.
Sehr ausführlich getippt. Und wir lassen es jetzt mal wachsweich. Wir machen mit der, mit Teilen der Community sicher nicht mit allen 1,5 Milliarden Hörerinnen und Hörern so ein Saisonabschlussgrillen.
Jetzt für nach letztes Mal, weißt du, mein Dings wurde ja so ein bisschen.
Verlierer zahlt, ja, aber was war das? Das war
ich bin ja zu Kreuze gekrochen, Wolf. Ja. Ich bin ja zu Kreuze gekrochen und du hast ja recht, sollen ja alle was davon haben, oder zumindest einige. Ja. Ich finde, einer hat's verdient. Das ist der Kollege Gustav, der hat uns geschrieben und ich möchte tatsächlich eine seiner Geschichten lobpreisen an dieser Stelle, die wirklich fantastisch war. Und er hat auch vorgeschlagen, Grillabend richtig cool, aber Verbesserungsvorschlag richtet doch ihn für mehrere Mitglieder aus der Community aus. Er hat gesagt, zwei gehen in die Verlosung und der dritte bin ich. Also wir können sagen, er ist auf jeden Fall schon mal gesetzt, denn er kündigt an, viele Geschichten aus seiner Kreisliga-Zeit zu erzählen. Ich hatte ja letzte Woche unter anderem die Geschichte mit unserer knappen Derby-Niederlage erzählt, wo wir beim 1-7 in 7 Konter gelaufen sind. Ja. Er hat eine Anekdote aus seiner Zeit, die ich hier zum Besten geben möchte. Trainer, warum muss ich heute eigentlich in der zweiten spielen? Und sein Trainer hat damals geantwortet, weil wir keine dritte haben. Fand ich Weltklasse.
Geschichten aus dem Leben und mehr davon am Lagerfeuer von einer Halbzeit mit Community grillen.
Genau so.
Wie, wann und wo, gehen wir noch bekannt, Verlierer zahlt.
So machen wir es. Das ist eingeschlagen an dieser Stelle, Wolf. Ja. Vielen Dank auch dafür, dass du mir nochmal nochmal den Anstoß gegeben hast, dass es zu wenig war, was ich mir letzte Woche überlegt habe.
Es war ein Witz, was du angeboten hast.
Auf dem Boden liegen, auf den Bauch treten.
Das war schlecht.
Aber wo wir gerade bei der Community sind. Du hattest ja, die Frage der Woche auch gestellt in die Runde, ob PSG die Champions League gewinnt. Und es sind sehr, sehr viele Antworten bekommen, die wir jetzt hier nicht alle vorlesen können, aber ich habe es mal ausgewertet und es ist fast nahezu 50-50. Ja. Also genauso eigentlich, wie wir es letzte Woche schon diskutiert haben. Ja. Es wäre logisch, aber im Fußball ist es eigentlich nie logisch. Deshalb so. Ne? Also das ist so die Kurzzusammenfassung. Was ich spektakulär fand, waren jetzt die, oder jeden Tag eigentlich wieder mich aufs Neue freue, sind in den sozialen Netzwerken die Anzahl der Trainingsbilder von Spielern, die bei PSG spielen, wie die gestiegen ist, seit Messi da ist. Konnte man das verstehen?
Nee, fang nochmal an, komm nochmal rein.
Ich komm nochmal rein.
Ein genau, Ouvertüre, Auftritt der Hirten. Es erscheint.
Ja. Tap, 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 Heiko Ostendorf.
Heiko
Ostendorf. Ja, Ossi? Was mich erstaunt, ja. Wolf, Wolf Christoph, ist, dass die Anzahl der Bilder von Trainingseinheiten von Paris Saint-Germain, die Spieler von Paris Saint-Germain posten, seit der Ankunft von Lionel Messi exponentiell gestiegen ist.
Ja.
Auf gut Deutsch, jeder Ersatzspieler postet mittlerweile ein 18 Bild. Trainingsbilder. Ja, genau. Ja. Mit Messi, Siegerteam, Verliererteam, auf dem Weg zum Training, vom Training. Also es ist quasi fast schon Groupie-mäßig.
Du meinst, damit wird die Insta-Community vergrößert?
Auch das, Aber es ist alleine schon geil, wenn ich mir überlege, dass du, keine Ahnung, jetzt ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil ich den heute Morgen gesehen habe. Thilo Kehrer hat vorher vielleicht im Monat 2 Bilder gepostet von Trainingseinheiten vom PSG.
Ja.
Mittlerweile sind 2 am Tag.
Ja.
So.
Ja,
und auch
super.
Überraschenderweise ist halt Messi immer mit drauf.
Guck mal, da ist er da hinten.
Ja, genau. Genau. Und das ist schon spektakulär. Und es hat mich auch so ein bisschen an eine Anekdote noch erinnert, die mir mal in Basel zu meiner Schweizer Zeit noch zugetragen wurde, als Roger Federer, der ist ja Edelfan vom FCB.
Ja.
Und der kam halt irgendwie alle Jubeljahre mal vorbei bei einem Spiel und kam nach einer Niederlage, ich glaube Champions League gegen AS Rom, total knapp, kam er in die Kabine und da war es dann so, dass sich Leute unter anderem David Abraham, der jetzt auch nicht gerade als Sensibelchen gilt.
Hat ihn umgegrätscht, hat ihn in der Kabine umgegrätscht vor Freude.
Nee, er hat sich tatsächlich, obwohl er noch nicht geduscht war, hat er sich Parfüm aufgelegt und ist zu Roger Federer hin und hat ihn für um ein Selfie gebeten. Also was ich sagen will, ist so, da werden selbst die selber schon Stars sind, ne, wie bei PSG, das ist dann, sind wir wieder bei Gerd Müller auch, so ist dann nochmal eine Stufe drüber.
Klar.
Und dieser Messi-Hype, der geht weiter, auch was da in Paris dann am ersten Spiel los war, die hätten 350.000 Tickets verkaufen können für das Spiel.
Mhm.
Und die haben die Eintritts, ich finde es dann auch krass, was der Club dann, wie dreist der Scheich dann noch agiert.
Ja, aber ist der arme Scheich.
Das ist der arme Scheich. Der
sagt
muss natürlich
dann
noch ein bisschen
freier
was tun.
Eintritt für alle, sondern
genau.
Er sagt, das Ding muss refinanziert werden.
Genau,
ich habe Boote und Bilder und besitze herrschaftliche Anwesen. Ja, ich muss ja irgendwie greifen am nackten Mann in die Tasche. Ne?
Ja. Die haben die Preise ja nochmal verdreifacht.
Ja.
Ne? Also statt, genau wie du sagst, statt freier Eintritt für alle, gibt's nein, kostet es das Dreifache.
Ja.
Also wie die das T-Shirt, was Messi anhatte zu seiner Ankunft, ist, glaube ich, jetzt schon bei allen Händlern in ganz Frankreich ausverkauft. Ja, brechen alle Dämme. Und der hat noch nicht mal eine Sekunde gespielt. Ne? Angeblich nächstes Wochenende soll er das erste Mal auflaufen. Und dann ist Länderspielpause, da spielt er gegen Neymar.
Ja.
Und kommt dann zurück. Und ich glaube, dann erst Ende September ist das erste Heimspiel. Da kann man sich also wahrscheinlich noch, wenn man noch so 5.000 bis 10.000 Euro über hat, könnte man sich noch ein Kärtchen sichern.
Ja.
Vielleicht.
1.000 Mark. Oberrang, letzte Reihe. Gut.
Nee, mit Sichtbehinderung.
Ja. Ist doch so ein Pfeiler davor, ist egal. Ich
genau.
War da.
Soll
man eine neue Frage der Woche?
Eine neue Frage ist, willst du das jetzt ein?
Nee, keine Ahnung, ob wir das jetzt einführen, aber.
Darf ich sie stellen?
Ja,
darf ich sie stellen?
Ich hätte auch eine, aber du kannst sie stellen, ja.
Ich stelle sie zuerst an dich.
Ja.
Und es ist aber dann gleichzeitig auch die Frage an die Community. Kann der VfB Stuttgart...
Ach du lieber Gott, ja. Okay.
Kann der VfB Stuttgart in diesem Jahr das Überraschungsteam der Saison werden?
Was ab wann ist es überraschend?
Ja, das ist wieder zu wachsweich gestellt,
ja,
ne? Konkret.
Sehr, ja.
Kommt Stuttgart nach Europa? Punkt.
Nicht ausgeschlossen. Das ist nicht mein Eindruck aus dem 5-1 vom ersten Spieltag, sondern das ist... mein Eindruck schon aus dem letzten Jahr. Also erste Pflicht in Stuttgart ist ja nicht absteigen. Das ist nach wie vor so, weil die Erinnerungen noch sehr frisch sind an Abstiege. Ich glaube, dass die da eine gute Einheit zusammen haben.
Gewachsen so ein bisschen, ne?
Ja.
Also man hat das Gefühl, dass es fliegt nicht wieder alles auseinander, wie es sonst oft war, ne?
Ja, absolut. Absolut. Das Umfeld hält sich zurück im Moment.
Das kannst du ja sehr gut beurteilen.
Ja, nein, ich kann es sehr, sehr, sehr gut beurteilen. Ich weiß halt, dass die Altvorderen
halt schon mal
sniperartig vom Killesberg runterschießen. Ja?
Von was? Von was vom Berg?
Vom Killesberg. Also es ist dann quasi von, also ja, dazu muss man die geografischen Gegebenheiten. Stuttgart liegt in einem Kessel. Ja,
das ist mir wohl bewusst, Wolf. Ich hatte Erdkundeleistung.
Ja.
Aber
ja. So.
Also, die Altoberen schießen schon mal da runter von diesem Berg.
Ganz immer wieder Leute, die einfach einen Kommunikationsauftrag für sich unterschreiben und dann dadurch Unruhe reinbringen. Und im Moment sieht es halt einfach so aus, dass eine junge Truppe gut zusammengestellt. Auf der Torhüter-Position Müller für Kobel, das scheint zu funktionieren. Anton als Abwehrchef, Endo im defensiven Mittelfeld. Vorne passt alles. Also das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Aber wie weit es geht, das muss man sehen. Das ist wirklich schwer.
Aber es ist eine Erwähnung wert, finde ich, und zwar nicht wegen des 5:1, wie du richtig sagst, sondern weil ich wirklich den Eindruck habe, da hat sich was entwickelt oder entwickelt sich noch etwas. Und ich fand es auch wunderbar, dass der Kollege Endo, den du gerade ja schon genannt hast, Kapitän jetzt ja auch nach 4 Tagen, nach seiner Trainingsrückkehr von Olympia, nicht nur in der Startelf stand, sondern überragender Mann war am vergangenen Wochenende. Ja. Und damit all diese, Alibi-Argumentationen der Sportchefs und Trainer Deutschlands, die ihre Spieler nicht zu Olympia gelassen haben, auch echt ad absurdum geführt hat. Ne? Ja. Also zu sagen so, ja, dann ist die ganze Vorbereitung kaputt und dann brauchen die hier 3 Monate, bis sie wieder dabei sein können und wieder fit sind, ist halt alles Quatsch. Ne? Unsere neue Kolumnistin Almut Schuld hat das in ihrer ersten Kolumne jetzt in der Viererkette, zu der du ja auch gehörst, bei uns beim RND und beim Sportbazar wunderbar analysiert und auch aufbereitet und hat nochmal nachgeschaut, wie viel der 18 Verbliebenen, die dann nach Tokio durften, tatsächlich am Ende, jetzt am Wochenende gespielt haben. Und es waren nahezu alle. Ich glaube, 14 standen in der Startelf, 2 saßen auf der Bank und 2 waren nicht im Kader oder so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man hätte den Jungs, glaube ich, schon einen Gefallen getan, auch vielen jungen Spielern, wenn man sie da hingelassen hätte, weil die Almut hat auch nochmal erzählt, was Olympia für ein Ereignis ist. Und es ist ja wirklich dann, wenn du siehst, dass das für alle anderen Sportarten das Größte ist, ne? Ein Erlebnis und auch eine Erfahrung, die du ja mitnimmst für deine weitere Karriere als junger Spieler, dass du dann so dir ein Strich durch die Rechnung gemacht wird, bloß damit du irgendwie bei 3 Testspielen auf dem Dorf irgendwie dabei sein kannst, finde ich nach wie vor auch echt bedenklich. Da hat der deutsche Fußball sich nicht mit Ruhm bekleckert, muss man ganz einfach mal sagen.
Ja gut, es geht ja auch um eine gewisse Haftungsproblematik, ne? Also ja, das letztlich auf den Rücken der Vereine, die Spieler ja bezahlen.
Aber das hast du bei jedem Länderspiel, Wolf.
Natürlich, aber das ist halt, also da hast du ja eine Abstellungspflicht und Olympische Spiele ist ja praktisch Vergnügen. Also so zumindest verargumentieren es die Vereine. Ich finde schon, dass man in Zukunft da vielleicht einfach ein bisschen enger zusammenarbeiten muss. Also die Vereine und auch der Verband und dass man das vielleicht mit sanftem Druck leichter lösen kann. Kann ja nicht sein dann, dass ein Verein alle abstellt, aber dass man sagt, das sind die 100 oder das sind die 50, die in Frage kommen, das sind die 10 Vereine, lass uns doch jeden Verein mit sanftem Druck davon überzeugen, dass er 2 abzugeben hat, beispielsweise. Also
ja, das wäre eine gute Lösung. Ob das so umsetzbar ist, lasse ich mal dahingestellt. Ne? Weil so, theoretisch kann natürlich trotzdem jeder Verein sagen, was interessiert mich der andere Verein oder was interessiert mich Stefan Kunz oder was interessiert mich Tokio. Ja. Also wenn ich der Meinung bin, das ist mein Spieler, mein Angestellter und ich sage, wir lassen den hier nicht weg, dann bleibt er hier.
Ja. So. Und ja, ist ja so. Aber da kann man ja über Kommunikation vielleicht auch ohne das ist, oder Handlungsempfehlungen bearbeiten, ohne die Gesetze zu ändern.
Ja, ich bin gespannt. Es wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Andererseits könnte man auch dem, oder wenn es nicht so kommt, könnte man auch der Idee von Almut Schuld folgen und sagen, dann schickt halt keine Mannschaft, weil so
auch,
ist es.
Auch gut, auch gut. Ja. Also man kann ja auch zu dem Urteil kommen. Das ist ja, ist ja völlig in Ordnung.
Wäre traurig, ist ja völlig in Ordnung. Fänd ich.
Total. Aber man kann auch sagen, ey, die U21 fährt geschlossen hin.
Oder so,
ja. Weil das ist halt ein U21-Turnier. Auch gut. Also nur, dass man halt irgendwie im Austausch bleibt und zu einer Lösung kommt. Und nicht sagt, also die einen finden super, weil sie sagen, Mensch, Max Kruse, das gönnen wir dir. Tokio, super. Fahr ruhig mal hin, auch wegen Heiratsantrag und allem. Ist doch toll.
Und, ist ein gutes Pflaster.
ist das spitze. Ja, und dann sind noch 3-4 Vereine, die da mitmachen, und die anderen schicken nicht mal einen dritten Torwart. Ja.
Genau. Ja, und das ist halt ein Ungleichgewicht. Wir sind jetzt schon in der Nachspielzeit, Wolf. Du musst aber trotzdem, ich will dir die Chance noch geben.
Frage der Woche.
Ja.
Ja. Ich meine Frage der Woche wäre, ob Marco Reus zurück in die Nationalmannschaft soll. Muss.
Reus oder Götze?
Nee, Reus.
Reus.
Weil das, glaube, es wurde ja leidenschaftlich diskutiert im Sommer, als er quasi die EM ja auch abgesagt hat, ob es einen Weg zurückgeben sollte oder nicht.
Gehen wir so weiter. Meine Antwort habe ich gerade, glaube ich, schon gegeben. Ich würde in jedem Fall zurückholen. Bei Götze, glaube ich, ist die Chance ein bisschen kleiner. Aber sie ist da.
Ja, jetzt im ersten Schritt glaube ich nicht, aber ist auf dem Radar.
Also du meinst, ist noch zu früh?
Ja, ich glaube, dass er es jetzt noch nicht macht.
Mhm.
Auch weil die ja mit Playoffs, Champions League etc. in Eindhoven noch verhaftet sind. Und muss auch nicht, denke ich, weil er da so 2-3 andere, Adeyemi, Mecha, so.
Mhm.
Aber er hat den 100% auf dem Radar.
Also, ich glaube, es wird dann auch viel davon abhängen. Jetzt haben wir gestern das Playoff-Hinspiel 2-1 verloren gegen Benfica. Für Reus sehr, sehr wichtig, glaube ich, ob sich PSV für die Champions League qualifiziert oder nicht. Weil bei allem Respekt, die holländische Liga ist dann halt doch...
Für Götze, meinst du?
Ja, Götze, ja. Genau. Und wenn du dich dann regelmäßig wieder in der Champions League zeigen kannst, hilft das natürlich schon, ne?
Ja, absolut. Absolut. Ja, definitiv.
Auch du wirst dich demnächst wieder in der Champions League zeigen. Nein, wirst du nicht in dieser Saison, sorry?
Nein, werde ich nicht. Ich werde ab und zu, was ich machen werde, was ich sicher machen werde, ich werde ab und zu mal privat hinfahren. Und werde mir das aus privater Sicht mal angucken.
Auch cool mal, oder?
Total. Also, total.
Auch hast du 100 Jahre nicht gemacht, wahrscheinlich
ja,
auch.
Ja, oder? Absolut. Wenn die Kollegen oder so, ne, wenn die dann am Spieltag noch mal kurz in die Stadt gegangen sind und einen kleinen Bummel gemacht haben, da saß ich auf meiner Kemenate und habe mit Trainern telefoniert und mir noch mal Standards angeguckt und so und habe mich aufs Spiel vorbereitet.
Und jetzt telefonierst du vielleicht mit dem Scheich und
jetzt sage ich, Scheich, ihr habt ja jetzt dreifach verteuert, hast du was für mich? Und dann sagt er, natürlich, selbstverständlich, für dich ist hier immer ein Plätzchen frei.
Wir sind gespannt, boah. Wenn, dann denk bitte auch an mich, weil ja,
du willst
mit. Dem Scheich wollte ich auch schon mal immer die Hand schütteln. Ne?
Ja.
Ihr da draußen, bleibt gesund, passt auf euch auf und Wolf, du natürlich auch. Ich bedanke mich und es hat großen Spaß gemacht wieder mal und wir hören uns an gleicher Stelle nächste Woche wieder.
Ich freue mich. Alles Gute, schöne Woche, sportlich bleiben und tschüss.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.